Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels. Herzlich willkommen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie schnell doch die Zeit vergeht, haben wir heute doch schon die 10. Podcast-Folge des Wir Raiffeisen Bank Wels Bankgeflüster Podcasts. Schön, dass Sie auch dieses Mal wieder zuhören. Die Europäische Zentralbank hat ihre Leitzinsen um 0,75 Prozentpunkte angehoben, um gegen die Rekordinflation zu wirken. Es gibt neue Vergaberegelungen für Wohnkredite seit August diesen Jahres und dazu kommen auch noch die hohen Kosten auf Strom und Heizung, die so manche Menschen wirklich finanziell in die Knie zwingen. Viele Themen somit, die es zu diskutieren gilt, und ich darf zur Jubiläumsfolge den Vorstandsvorsitzenden der Raiffeisenbank Wels, Direktor Günther Stadelberger, als meinen heutigen Diskussionspartner willkommen heißen. Herr Direktor, schön, dass Sie heute mit mir sprechen und sich Zeit genommen haben.
Bitte, sehr gerne und grüß Gott.
Herr Direktor, nur kurz vorweg, wie ich heute die Raiffeisenbank betreten habe hier in Wels, ist mir gleich ein aktuelles Plakat entgegengesprungen. Die Überschrift "Wir sind Gold" mit einem Bild von Ihrem Team, das jubelt. Zu was darf man hier sichtlich gratulieren?
Es gibt jährlich innerhalb der Raiffeisenbankengruppe einen Bank-Pegasus zu gewinnen. Mhm. Und das besteht aus vielen bankmäßigen Daten und den haben wir im Jahr 2021 gewonnen und der wurde jetzt im September verliehen sozusagen im Design Center in Linz. Und da gibt es auch das genannte Foto, wo wir dann natürlich auch darüber jubeln.
Mhm. Habt ihr euch auch verdient? Welche Kennzahlen werden da jetzt herangezogen, dass man den Erfolg hier messen kann?
Alle relevanten Kennzahlen. Also es zielt nicht auf eine Sparte ab, sondern Einlagenentwicklung, Ausleihungsentwicklung, die Entwicklung im Dienstleistungs-, sogenannten Dienstleistungsgeschäft bei uns, aber auch natürlich die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Das heißt Betriebsergebnis und EGT-Entwicklung.
Mhm. Wurde der Preis in der Vergangenheit auch schon mal nach Wels geholt?
Das war jetzt der 4. in Gold.
Oh, okay.
Und darüber gibt es noch bronzene und silberne auch. Also in den letzten 10 Jahren waren wir schon sehr erfolgreich in diesem Bereich.
Besteht auch nächstes Jahr vielleicht wieder die Möglichkeit, Gold nach Wels zu holen?
Es besteht die Möglichkeit. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, aber es besteht die Möglichkeit. Aber die Wahrscheinlichkeit, auf das Treppchen zu kommen, wie es so schön heißt, die ist sehr groß.
Sehr gut. Ich bin mir sicher, Sie haben sich die letzten Folgen angehört. Unter anderem in der letzten Ausgabe war Magister Florian Niedersüß, der Vorstandssprecher der EWW, zu Gast. Wir haben über die Strom- und Heizkosten gesprochen mit ihm. Unter anderem hat er auch berichtet, dass die Raiffeisenbank Wels das Wasserkraftwerk Traunleiten ermöglicht hat. Dazu kommt, dass ich auch einen Termin mit dem Herrn Nentwich hatte und er ist ganz stolz mit dem Elektrofahrrad vorgefahren und hat mir berichtet, dass eine Jobradaktion in der Raiffeisenbank Wels gibt. Wie ist das angekommen?
Ja, das ist sehr, sehr gut angekommen. Vielleicht ein Satz zuvor. Die Raiffeisenbank Wels ist auch Klimabündnisbetrieb. Das heißt, wir nehmen diese ganze Nachhaltigkeitsdiskussion, soweit es wir in der Hand haben, auch wirklich sehr ernst. Und dazu gehört auch diese Jobrad-Aktion, die Sie angesprochen haben. Wir haben hier 60 Mitarbeiter, haben sich gemeldet und die haben wir als Raiffeisenbank Wels mit einem Rad ausgestattet, zahlen da auch einen Beitrag dazu. Es gibt Förderungen dazu und ich glaube 38 sind davon E-Bikes, also die können jetzt in der Zukunft dann mit Unterstützung, wir haben sie auch motiviert, dass man dadurch die Kosten auch zum Arbeitsplatz reduzieren kann. Und es gibt schon viele, die mit dem Rad fahren. Wir haben einen Kollegen, der fährt von Steinerkirchen nach Machtrenk zweimal in der Woche mit dem Fahrrad.
Ja, super. Also wirklich eine tolle Aktion. Chapeau. Da tut man wirklich was für die Gesundheit und für die Umwelt, hat man zwei Fliegen mit einer Klappe und man hat dann auch glückliche Mitarbeiter.
Genau, und natürlich, je mehr Radfahrer auf den Straßen sind, da je mehr, desto größer wird sozusagen auch die Herausforderung der Stadt. Mhm. Die Stadt Wels noch stärker als
Radwege
Stadt zu etablieren, Radwege auszubauen und die Verkehrsführung sozusagen nicht nur alleine den Autos zu überlassen.
Ja, super. Letzter Punkt, bevor wir jetzt mit den angekündigten Themen starten. Die Bankstelle Neustadt feiert im Rahmen der Spartage von 27. bis 31. Oktober die Neueröffnung. Das ist wohl eine Maßnahme der Raiffeisenbank Wels entgegen dem Trend. Man liest ja tendenziell Bankstellen bzw. eigentlich Filialschließungen. Warum fährt die Raiffeisenbank Wels hier eine andere Strategie?
Grundsätzlich, wenn man es sozusagen aus der Vogelperspektive betrachtet, sind wir eine Regionalbank. Und ich bin der Meinung, wenn man sich als Regionalbank aus der Region zurückzieht, ist man keine Regionalbank mehr. Da gehört es natürlich dazu, wie man Region definiert. Ich kann also sagen, Linz ist eine Region, es reicht, wenn man in Linz eine Bank hat, weil das ist ja Region, wenn man es europäisch sieht oder österreichisch sieht. Man kann dann auch sagen, ja, Wels ist auch eine Region, es reicht eine Bank in Wels. Aber das ist ja nicht unsere grundsätzliche Genetik als Raiffeisenbank. Wir sind in kleineren Strukturen, wir haben Bankstellen immer in kleineren Regionen gehabt und wir wollen dort auch bleiben. Ein zweiter Grund ist die demografische Entwicklung. Die Menschen werden älter und unsere Erfahrung ist, dass auch wenn die Menschen, die jetzt in Pension gehen, in ihrem Berufsleben mit Computer gearbeitet haben, trotzdem werden sie 80 und darüber, die Sehstärke nimmt ab und so weiter. Und wir erleben ja das täglich, das ist ja nicht die Theorie. Die Menschen kommen und sagen, ich bin so froh, dass ich die fragen kann. Ich weiß eh, ich könnte das auch mit dem Kastl machen. Und deshalb wollen wir diesen Trend nicht Folge leisten und einfach sagen, man ist so modern, wenn man Bankstellen zusperrt. Wir müssen uns es leisten können. Und letztendlich entscheiden die Kunden, ob wir zusperren oder nicht. Mhm. Wenn sie nicht mehr kommen, wenn sie sagen, du, wir brauchen euch nicht mehr, und das zeigen sie uns dann auch, so wie es den Kreislern gegangen ist in den 60er Jahren, wenn dann sagt, na du, wegen einem Kilo Müll komme ich nicht mehr zu dir oder wegen einem Sparbuch komme ich nicht mehr zu dir, dann wird es uns auch nicht ausbleiben. Aber das ist jetzt noch nicht der Fall. Und alle Prognosen, die uns Anfang der 10er Jahre sozusagen gemacht wurden von Unternehmensberatern, dass es im Jahr 2020 gar keine Kunden mehr gibt, die in die Bankstelle kommen, das sind alles Leute, die nur in der Theorie leben, aber nicht in der Praxis. Die müssen einmal zu uns kommen und den ganzen Tag sich hinstellen und sagen, mit welchen Wünschen und mit welchen Themen die Menschen zu uns in die Bank kommen. Und wie froh sie sind, wenn wir ihnen weiterhelfen können. Und da ist nicht jeder mit dem Auto unterwegs. Und nicht jede 80-Jährige fährt dann mit dem Bus kilometerweit. Und sie sind sehr froh, wenn wir in erreichbarer Nähe bleiben.
Das ist, finde ich, auch sehr schön und sehr wichtig, dass man sieht, dass trotzdem das persönliche Gespräch noch immer oberste Priorität hat. Ja, und dass bei euch nicht der Mensch vergessen wird. Finden wir den Weg jetzt zu den angekündigten Themen. Sie haben es schon gesagt, die erfolgreichste Raiffeisenbank in Oberösterreich. Mehr noch, die größte Raiffeisenbank in Oberösterreich. Ich denke, in den 11 Bankstellen werden über 35.000 Kundinnen und Kunden betreut. Was ist Ihr Eindruck? Merken Sie an Ihren Kunden oder auch an den Privatkunden sowie Kommerzkunden, dass die erhöhten Preise Auswirkungen jetzt auf die Liquidität haben?
Ja, natürlich. Merkt man es ganz leicht, doch nicht bei den Unternehmen, aber bei Privatpersonen beginnt es. Viele merken die Inflation oder die großen Ausgaben ja noch nicht selbst im eigenen Geldbörsel. Das kommt ja erst. Mhm. Die großen sozusagen Verursacher dieser Inflation sind die Energiepreise. Die merkt man vielleicht so schleichend beim Tanken. Dann macht es aber vielleicht im Monat 10, 20 Euro mehr aus beim Tanken. Mhm. Aber wenn jetzt teilweise die Stromverträge auslaufen mit 31.12., dann kommen da gewaltige Mehrkosten auf die Menschen zu. Das ist zwar in der Inflation schon drinnen, aber noch nicht durch Vorschreibungen. Ich habe da ein Beispiel. Das ist mir jetzt die Tage auch vorgelegt worden, 90 Euro bis jetzt Vorschreibung, neue Vorschreibung 340. Und das werden die Belastungen sein, die auch die Mittelschicht stark treffen werden.
Ich habe es in der Einführung schon erwähnt, die Europäische Zentralbank hat erstmalig im Juli dieses Jahres den Leitzins eben auch erhöht, zuletzt um weitere 0,75 Prozentpunkte. Bevor wir zu den Auswirkungen kommen, bitte geben Sie einmal mir und auch unseren Zuhörern volkswirtschaftlichen Nachhilfeunterricht, wenn man so will. Wie kommt es denn überhaupt zu einer Inflation? Vielleicht können wir das ein bisschen für den Laien oder eben auch für mich, ich bin ja auch keine bankinterne Mitarbeiterin, vielleicht können wir das ein bisschen erklären.
Ja, ganz aktuell haben wir, glaube ich, zwei Ursachen, warum es zu einer Inflation kommt. Das eine ist, seit 2015 hat die EZB eine extreme offensive Geldpolitik. Das heißt, sie hat das Geld, das sich die Banken bei der EZB ausleihen können, extrem billig gemacht. Also praktisch um null. Mhm. Und das ist ja Geld, das von der EZB sozusagen gedruckt wird. Das gibt es ja vorher nicht. Einen Kredit, den ich aufnehme, dieses Geld habe ich ja vorher nicht gehabt. Und dadurch entsteht neues Geld. Und dieses Geld geben die Banken dann an die Wirtschaft weiter,
kommt in Umlauf,
an Privatpersonen, das kommt in Umlauf. Dadurch steigt die Geldmenge. Und wenn jetzt eine hohe Geldmenge auf eine gleichbleibende Warenmenge stoßt, und das haben wir durch Corona-Lieferverzögerungen, war es sogar so, dass die Warenmenge zurückgegangen ist, dann steigen Preise. Wenn ich sage, die Nachfrage ist hoch, es stehen draußen 10 Leute, die wollen bei mir etwas kaufen, aber ich habe nur für 8 eine Ware da, dann kann ich meinen Preis erhöhen. Und das ist passiert. Das ist ein Grund der Inflation. Und der zweite, der hat weniger mit der Geldmenge zu tun, das sind die drastisch gestiegenen Preise für Energie. Die ziehen auch ohne Geldmenge einen Preisanstieg nach sich, weil es ist relativ egal, den Benzinpreis, ob jetzt viel Geld im Umlauf ist oder wenig, das ist heute eine Notwendigkeit. Darauf kann man nicht verzichten. Und auf nicht verzichtbare Waren, wenn sich dort der Preis erhöht, erhöht sich einfach die Inflation.
Wie hängt jetzt Inflation und Zinsen zusammen? Welcher Effekt kommt dann zum Tragen, wenn durch die Zinserhöhung die Inflation zumindest in der Theorie gesenkt werden soll?
Die EZB versucht durch Zinserhöhungen die Attraktivität der Kredite zu mindern und umgekehrt einen Anreiz zu schaffen, dass die Menschen wieder mehr sparen und dieses Geld also nicht in den Konsum kommt und damit sozusagen weniger Geld auf die vorhandene Warenmenge trifft. Und damit beginnt man langsam, diese Preissteigerungen einzudämmen.
Okay. Hat hier Ihrer Meinung nach die EZB vielleicht auch ein bisschen zu spät reagiert? Also hätte man nicht vielleicht schon früher erhöhen können oder müssen? Und wie lang ist die Wirkverzögerung jetzt dann in der Geldpolitik?
Nachdem ich in Österreich ein Bankangestellter bin, sage ich, ja, sie hat zu spät reagiert. Das würden wahrscheinlich auch meine deutschen Kollegen, holländischen Kollegen alle so sehen. Wäre ich ein italienischer Bankangestellter, würde ich sagen, na, das hat genau gepasst und auch jetzt sind die Zinserhöhungen noch viel zu bald. Also wir haben einen Euroraum, der ja nicht gleich tickt. Wir haben ganz unterschiedliche Herangehensweisen und die EZB muss das ausgleichen. Aber ich kann nicht für die Italiener reden, ich muss für die Österreicher und vor allem für die österreichischen Sparer mich auch einsetzen. Ja, das war eindeutig zu spät. Man hat lange die Geldmenge ausgeweitet. Man hätte schon früher einbremsen müssen. Man hätte schon viel früher, nämlich vor wahrscheinlich noch vor Corona schon erste Zinsschritte setzen müssen, auch auf die Gefahr hin, dass man dann natürlich die Wirtschaft etwas eindämmt. Aber man hat sich dann in den letzten Jahren jeden Spielraum genommen. Noch einmal, wenn ich zuerst nie nach oben gehe, kann ich nachher nicht mehr nach unten gehen. Mhm. Wenn ich immer unten bleibe, haben wir das, was wir jetzt haben. Und das hat die EZB sicher mit verursacht.
Mhm. In unserer zweiten Folge hatten wir ja Magister Brezinschek zu Gast. Er ist der Chefanalyst von der Raiffeisen. Mhm. In einem Artikel hat er gemeint, dass die Anhebung sich kaum auf die Inflation durchschlagen wird. Mhm. Gehen Sie damit in seiner Meinung konform?
Naja, ich glaube, das Gespräch war im Februar. Mhm. Da sind wir von Inflationsraten ausgegangen, die über 3, möglicherweise auch 4 Prozent oder ähnliches. Dann war am 24. Februar der Kriegsbeginn und dann eine Steigerung der Energiekosten, die ja niemand vorausgesehen hat.
Hat er nicht wissen können, ja.
Heute sehe ich das ganz anders und er würde es wahrscheinlich auch anders sehen. Es gibt gar keine zweite Meinung mehr. Die Zinsen müssen steigen. Mhm. Wie stark auch immer die Auswirkung jetzt unmittelbar sein wird. Es wird nächstes Jahr sicher zu einer Reduktion der Inflation kommen, aber ich sehe es einfach als unbedingte Notwendigkeit, dass die EZB jetzt die Zinsen weiter anhebt. Und es wurde auch schon avisiert. Auch die EZB selbst hat keine immer ganz richtigen Einschätzungen für das heurige Jahr getroffen. Und ich glaube, die Aussage von Peter Pretzinschek hat auch darauf basiert. Man ist ja davon ausgegangen, man kann das auch nachlesen, dass die EZB gemeint hat, im letzten Quartal könnte die Inflation sogar wieder unter 2% fallen. Ja, da ist die Einschätzung für das Jahr 2022 ja vollkommen daneben. Mhm. Aber niemand
hat er nicht gewusst, Anfang Februar einfach.
Richtig. Ja. Niemand hat das gewusst, was da alles passieren wird. Jetzt ist es notwendig, die Zinsen weiter zu erhöhen.
Mhm. Diese sind eben erhöht worden. Des einen freut, des anderen leid. Fangen wir mal mit den Menschen an, die zum Beispiel jetzt einen Kredit haben. Mhm. Dabei sind, einen Kredit für Hausbau oder Wohnungskauf aufzunehmen. Wie wirkt sich das jetzt aus?
Ja, doch einigermaßen dramatisch. Also wir müssen jetzt einmal grundsätzlich davon ausgehen, dass 50% unserer Kunden einen Fixzinskredit haben. Mhm. Also fixe Zinsvereinbarungen haben, die noch 10, 15 Jahre laufen. Die sind einmal davon überhaupt nicht berührt.
Nicht betroffen, ja.
Und sind eigentlich jetzt auch die großen Sieger.
Mhm.
Andere, die natürlich zu dem Zeitpunkt, wo die variablen Zinsen ganz niedrig waren, optimiert haben und gesagt haben, da kriege ich einen Kredit um 0, da zahle ich doch nicht 1, noch was für einen fixen Kredit, wenn ich jetzt 0, habe. Da steigen jetzt die Raten enorm an. Und ich habe mir da ein Beispiel mitgenommen, da geht es um einen Kredit über 350.000 Euro, nicht ganz, also
ah, super, Sie haben schon ausgerechnet, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann.
Da habe ich mir
ja
jetzt angeschaut, wie das tatsächlich ist. Also nicht in der Theorie, sondern was wird heute verrechnet, was wurde bis 30.06. verrechnet. Bis 30.06. haben wir da eine Rückzahlung gehabt von 1.126 Euro. Jetzt beim 1.10. ist es ganz moderat angestiegen auf, am 1.07. ist es angestiegen auf 1.182 Euro. Mhm. Also das waren gerade einmal 60 Euro. Aber jetzt, 1.10., 1.382 Euro. Oh. Ja, das ist schon mal deutlich mehr. 1.1. Und da rechnen wir damit, dass der 3-Monats-Euribor bis 2,5-3% steigt. Dann sind wir dort zwischen 1.535 und 1.716 Euro.
Oh Gott.
Also von 1.126 im schlimmsten Fall. Mhm. Aber der schlimmste Fall ist nicht Worst Case, sondern ist Real Case.
Mhm.
Aber nur für den Kunden schlimmster Fall 1.716.
Ja.
Und das ist der 1.1. Das ist
weiter.
Noch nicht die Zinssteigerung des
noch
Jahres 2023.
Hm.
Und deshalb hat das schon eine dramatische Auswirkung auf die Kunden. Und wir bitten auch alle Kunden, wenn sie das zukommen sehen, dass da andere Einflussfaktoren auch da sind. Sie haben es schon erwähnt, wie Energiepreise, Gaspreis, Strompreis. Dass diese Gemengelage kommt ja jetzt alles auf die Menschen zu, dass sie bald genug mit uns reden, dass sie kommen und sagen, was tun wir denn? Das also, kann ich mit Lohnerhöhungen ja gar nicht ausgleichen.
Ja.
Wie soll denn das gehen?
Ja, also ich höre da jetzt schon heraus, dass Sie eher derzeit raten würden für einen Fixkreditzinssatz, oder?
Naja, das ist ganz schwer, weil jetzt haben wir ja eine ganz andere Situation. Jetzt sind ja Fixzinskredite so teuer, dass wir solche Kredite, wie wir sie vor 2, 3 Jahren oder noch länger zurück auch gemacht haben, wo wir jetzt mit dem bestehenden Einkommen wahrscheinlich gar keine positive Kreditentscheidung mehr treffen könnten. Wir sind jetzt, wir haben Fixzinskredite bei uns im Haus, die sind unter 2%. Und würden jetzt Fixzinskredite vergeben, die wären bei 5%. Und 3% Unterschied bei 300.000 Euro Kredit sind ungefähr 9.000 Euro, also 750, 800 Euro mehr oder weniger im Monat netto, mhm. macht sehr, sehr viel aus, ja. um eine positive Kreditentscheidung zu treffen.
Mhm. Bleiben wir jetzt bei dem Thema der Kredite. Wie eingangs bereits erwähnt, gibt es hier neue Kreditrichtlinien für alle europäischen Kreditinstitute. Was bedeuten diese und warum, denken Sie, wurden solche Regeln geschaffen?
Ja, Sie sprechen diese KIM-Verordnung an, diese Eindämmung sozusagen, diese Beschränkungsmaßnahmen für die Banken bei der Wohnbaufinanzierung. Die gibt es nicht in ganz Europa, die gibt es nur in Österreich. Mhm. Es hat doch seit Jahren Mahnerrufe gegeben seitens des Finanzmarktstabilitätsgremiums, dass man gesagt hat, liebe Banken, wir erkennen in Österreich, dass also sehr viel, dass dieses niedrige Zinsniveau ausgenutzt wird und sehr viel Geld in den privaten Wohnbau fließt. Es steigen dadurch die Preise, die Grundstückspreise und die Quadratmeterpreise für den Wohnbau und es steigt auch die Anzahl der Wohnbaukredite sehr stark. Bitte tut's da etwas in diese Richtung. Und das, was dann letztendlich jetzt herausgekommen ist, dass die FMA uns eine Verordnung geschrieben hat, wo sie uns sehr restriktive Vorgaben gibt für neue Wohnbaufinanzierungen. Das führt dazu, dass wir jetzt im Monatsvergleich September 22 zu 21 circa 60% weniger Wohnbaufinanzierungsanträge haben.
Mhm. Ja, merken Sie jetzt vielleicht auch bereits, dass viele Kredite durch die neuen Richtlinien gar nicht mehr gewährleistet werden können?
Ja, das ist eben der Grund, dass die Menschen, natürlich gibt es mehrere Ursachen, aber eine davon ist, wenn sie kommen, da haben wir jetzt so ein Raster und wir können ganz, ganz schnell feststellen, ist eine Finanzierung aufgrund der neuen KIM-Verordnung überhaupt noch möglich? Es hat sich auch die ganze Systematik geändert. In den Medien wird immer komplett falsch das dargestellt, indem man sagt, man braucht 20% Eigenmittel. Nicht? Die Bank darf nur mehr 80% finanzieren. Es hat sich insofern die Systematik geändert. Vorher haben wir Kosten finanziert und da wäre diese Aussage richtig. Aber jetzt dürfen wir nur mehr 90% des Wertes finanzieren. Mhm. Das heißt, wir müssen bei jeder Immobilie selbst ein Wertgutachten machen. Ja, mhm. Und von diesem Wertgutachten dürfen wir 90% finanzieren. Und da gibt es natürlich auch ganz, ganz große Unterschiede. Wenn Sie das gleiche Haus im ersten Wiener Gemeindebezirk oder in Kitzbühel bauen oder in Klaffer bei Ulrichsberg, kommt überall ein ganz anderer Wert heraus. Mhm. Je ländlicher die Region, desto geringer sind die Werte, weil ja. die Vergleichswerte auch nicht da sind, desto schwieriger wird es hier, dass die Leute überhaupt noch zu Wohnungseigentum kommen, weil sie so hohe Eigenmittelanteile brauchen. Und das ist das, was wir auch ganz intensiv bei der FMA bekritteln. Das ist vom grundsätzlichen Ansatz nicht falsch, was sie vorhaben,
aber schwer umsetzbar.
In der handwerklichen Umsetzung ja. Ist es 5 Sätzen.
Mhm, mh. Wechseln wir jetzt auf die andere Seite, auf die der Sparerinnen und Sparer. Der Weltspartagsflyer, den Ihre Kunden und Kundinnen in den nächsten Tagen erreicht, habe ich jetzt vor mir liegen. Vermögenssparbuch 1 bis 3 Jahre mit 1 bis 3% Zinsen. So einen Zinssatz hätten wir uns letztes Jahr noch gewünscht. Wird Sparen dadurch jetzt vielleicht oder hoffentlich wieder attraktiver?
Natürlich. Das ist ja das Ziel, dass es wieder attraktiver wird. Und vielleicht sagt man ja heute, 3% auf 3 Jahre bei einer Inflation von 10%, das ist noch immer nicht attraktiv. Ich warte zu, bis die Zinsen noch steigen. Ich würde zugreifen, weil die Inflation wird nächstes Jahr wieder runtergehen und ich würde solche Chancen, die sich jetzt insbesondere auch bei der Raiffeisenbank Wels bieten, die würde ich nutzen. 36 Monate, 3%, das sind 2,25% netto. Mhm. Davon haben wir jetzt 10 Jahre geträumt.
Ja, also sind Sie noch oder ist auszugehen von der weiteren Erhöhung der Sparzinsen?
Nicht zwangsweise. Wenn wir längere Laufzeiten haben vom Markt, dann werden wir noch höhere Zinsen auch zahlen als Raiffeisenbank Wels. Also wenn Sie eine Bindung eingehen, zum Beispiel auf 6 Jahre, dann ist der Zinssatz noch höher, da geht es Richtung 4%.
Mhm. Jetzt habe ich es vorhin schon erwähnt, so gut die höheren Sparzinsen jetzt auch sind, gibt es dennoch viele Menschen, die davon jetzt nichts haben, weil es ja nichts zu sparen gibt, weil einfach nichts überbleibt. Sind die Österreicher trotz der momentanen Situation jetzt immer noch Sparweltmeister?
Weltmeister waren wir nie. Ja, das muss man sagen, wir sind ganz weit vorne, was das Sparen betrifft, aber Weltmeister waren wir nie. Das sind Länder, denen würden wir es gar nicht zutrauen, zum Beispiel Italiener sind da vor uns. Mhm. Aber die Menschen sparen sehr viel und das ist auch gut so. Und was wichtig ist, der Notgroschen, Groschen ja. Gibt es jetzt nicht mehr, wir sollten Notcent sagen, der gewinnt immer mehr an Bedeutung. Wieder. Auch wenn die Arbeitsplatzsituation noch immer sehr gut ist und durch den Fachkräftemangel auch immer eine Nachfrage sein wird und wir auch dort die großen Probleme nicht sehen, auch in der nächsten Zukunft nicht. Trotzdem, diese Ankündigungen, diese permanente sozusagen Berieselung unter Anführungszeichen von Horrormeldungen, was Energiekosten und so weiter betrifft, führt bei den Menschen zu einer extremen Verunsicherung. Ja. Das Verbrauchervertrauen in Deutschland und in Österreich war noch nie so tief wie jetzt. Und der umgekehrte Fall ist, was tue ich dann mit dem Geld? Ich lege es einmal auf die Seite. Ja. Und das nennen wir halt Sparen. Das passiert auf den Sparbüchern, das passiert auf den Konten. Und wenn es jetzt dann auch noch Zinsen dafür gibt, dann wird das die Sparleistung wieder ankurbeln.
Was ist jetzt Ihre Empfehlung an die Kundinnen und Kunden, was das Sparen betrifft? Gibt es hier vielleicht eine Faustregel, wie viel Prozent man im Optimalfall ansparen sollte?
Eine Faustregel habe ich, aber das ist nicht in Prozent dargestellt. Die Kosten die Haushaltskosten eines Jahres sollten täglich fällig auf einem Sparbuch liegen. Das wäre so der Optimalfall. Und alles andere, was darüber hinausgeht, sollte man in Anleihen anlegen. Dazu rate ich jetzt wirklich sehr stark. Wir haben jetzt einen extrem hohen Zinsanstieg und man kann sich jetzt risikolos wieder Zinsen einkaufen, bis zu 6% schon wieder. Ja? Also man muss ja immer sagen, man sollte nicht als Anleger immer warten, bis das man die Spitze erklommen hat. Es läuten nicht die Glocken, wenn die Zinsen am höchsten sind oder die Aktienkurse am niedrigsten sind. Mhm. Sondern jetzt ist ein guter Einstieg. Wenn man es langfristig anschaut, haben wir jetzt tolle Zinsen und tolle Einstiegsmöglichkeiten bei den Anleihen. Und wenn noch dann Geld übrig bleibt für die letzten 30% des Vermögens, würde ich anraten, sofort mit einem Vermögensaufbauplan zu beginnen und einen Aktienfonds zu kaufen.
Mhm. Wie schaut es jetzt zum Beispiel aus mit Gold oder Kryptowährung? Oder ist das gute alte Sparbuch immer noch die beste Alternative?
Gold bringt keine Zinsen. Mhm. Die Krise, wenn man jetzt die ganze Weltkugel anschaut, haben wir in Europa derzeit ein viel stärkeres Krisenbewusstsein als die Amerikaner zum Beispiel. Also wir müssen jetzt nicht glauben, weil bei uns sozusagen in ganz unmittelbarer Nähe ein Krieg herrscht, dass das die Mexikaner oder die Westamerikaner auch genauso betrifft. Die haben ganz andere Sorgen und deshalb glaube ich auch nicht, dass der Goldpreis jetzt wahnsinnig steigen wird. Und zu Kryptowährungen, ja, wenn jemand wirklich sagt, ich gehe zocken, dann kann er natürlich auch Kryptowährungen kaufen.
Risk, ich glaube, no fun.
Heuer haben die Menschen keine besonders große Freude, die das gekauft haben. Von uns gibt es dazu absolut keine Empfehlung.
Herzlichen Dank. Jetzt abschließend kommen wir noch zu ein paar kurzen Fragen zu unserem Word-Rap. Wir hatten ja vor kurzem die Präsidentschaftswahl, also genau am 9.10. Hätten Sie damals auch kandidiert? Was wären denn Ihre Punkte in der Hauptforderung gewesen?
Ja, erstens ganz schwer vorzustellen.
Herr Direktor Stadelberger, Frau Präsidentin.
Ja, genau. Eine Hauptforderung ganz grundsätzlicher Natur wäre, dass die jetzige Regierung und auch künftige Regierungen, ansatzweise passiert es auch, schauen müssen, dass den Menschen mehr Geld von Haus aus bleibt, von der Wirtschaftsleistung, die sie erbringen, von der Arbeitsleistung, die sie erbringen. Ich bin ein ganz großer Kritiker davor, dass man sagt, wir nehmen dir maximal viel weg. Und wenn du dann es benötigst, wenn eine Krise ist oder wenn du eh schön brav bist, dann darfst du kommen und um eine Förderung ansuchen und dann geben wir dir das Geld wieder zurück. Und ich verstehe natürlich, dass das Politiker gerne tun, weil sie ja sonst wenig Handhabe hätten, aber ich halte es grundsätzlich für ganz falsch, gesellschaftspolitisch ganz falsch, Menschen in die Abhängigkeit zu bringen. Menschen müssen unabhängig agieren können, aber auch selbst Verantwortung tragen. Und ich kann nicht immer sagen, wenn irgendwas passiert, muss der Staat kommen und der muss alles zahlen. Mhm. Ich darf auf jeden Fall kein Pech und kein Schicksal, das darf ich alles nicht erleiden. Wir haben einen hohen Level, einen hohen Soziallevel in Österreich, aber wir nehmen den Menschen noch immer viel zu viel Geld weg, damit sie zumindest finanziell unabhängige, gute Entscheidungen treffen können.
Meine Stimme hätten Sie.
Ja.
wenn wir jetzt noch auf den bevorstehenden Weltspartag gehen, eine Erinnerung zurück in Ihre Kindheit, auf was haben Sie sich da immer am meisten gefreut am Weltspartag?
Naja, es ist schon, das glaube ich, ist auch heute noch für jedes Kind, die volle Spardose auszuleeren und dafür eine Wertschätzung zu bekommen. Für ein Kind. Das ist etwas, was man das ganze Leben nicht vergisst. Da war man auch als Kind gern gesehen und hat sozusagen einen symbolischen Schulterklopfer bekommen und hat gesagt, du warst wirklich brav und jetzt kriegst du auch ein Geschenk dafür. Mhm. Und das ist sozusagen eine Unmittelbarkeit gewesen und deshalb wird das die Raiffeisenbank Wels auch beibehalten. Also wir werden den Kindern nach wie vor für die vollen Sparbüchsen auch eine Wertschätzung und ein kleines Geschenk geben.
Sehr schön, genau, und das kann ich mir nämlich auch noch erinnern. Ich persönlich spare auf?
Ich persönlich spare jetzt schon auf meinen nächsten Lebensabschnitt. Unmittelbar gibt es jetzt noch ein paar Investitionen, die auch damit zu tun haben, dass man natürlich jeder nachdenkt, wie er auch nachhaltig seinen eigenen Haushalt gestalten kann. Das heißt ganz konkret, werde ich auch Strom erzeugen auf meinem Dach zu Hause und es wird auch das Heizungssystem umgestellt. Das ist etwas, was auch viel Geld kostet. Aber grundsätzlich das längerfristige Sparen hängt dann damit zusammen, dass ich, wenn ich aus dem Berufsleben ausscheide, mir auch ein angenehmes Leben leisten kann im nächsten Lebensabschnitt und dazu braucht es neben der Pension auch Eigenmittel.
Derzeit lese ich?
Derzeit lese ich ein Buch, das ich schon sehr lange lese, weil ich kein großer Buchleser bin, das gebe ich zu. Und das ist auch etwas schwierig und deshalb lege ich es immer wieder zur Seite und beginne dann wieder, muss ich aber die nächsten Seiten wieder lesen. Wenn Sie mich so fragen, was ich so in den letzten Wochen, da hatte ich mehr Zeit zu lesen, da habe ich alle Zeitungen und Zeitschriften gelesen, die ich abonniert habe. Da habe ich sehr viel abonniert
Zeit gehabt dafür.
Und komme eigentlich eh nicht dazu.
Ja, das möchte ich noch lernen.
Ja, das ist schwierig. Ich habe jetzt gar kein so ein ausgeprägtes Ziel, was ich noch lernen möchte. Ich möchte das, was ich kann, nicht verlieren, sondern noch weiter intensivieren sozusagen. Das ist mir wichtig. Also ich habe jetzt kein Ziel, dass ich sage, wenn ich jetzt in Pension gehe, dann werde ich Spanisch lernen oder ich gehe auf die Uni. Das habe ich jetzt nicht vor. Vielleicht kommt das, aber ich habe es jetzt nicht in meinem Plan. Aber alles das, was ich jetzt schon tue, möchte ich besser können.
Mhm. Jetzt haben Sie es schon angesprochen, also Sie haben ja schon sehr viel erreicht in Ihrem Leben. Gibt es vielleicht noch irgendwelche Wünsche für die Zukunft, sowohl beruflich als auch privat?
Ja, natürlich. Natürlich, aber da reicht jetzt die Sendezeit nicht.
Gut, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben heute. Jetzt geht es dann gleich wieder zum nächsten Termin, einen sehr vollen Terminkalender. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Dieser alte Ausspruch hat mehr Gültigkeit denn je. Wir wünschen Ihnen jetzt auch einen wunderschönen Tag noch und unseren Hörerinnen und Hörern sagen wir jetzt Dankeschön, dass Sie wieder mit dabei sind und beim nächsten Mal hoffentlich wieder einschalten, wenn es wieder heißt, es gibt eine neue Folge von Wir Bankgeflüster, Ihrem Podcast der Raiffeisenbank Wels. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank. Dankeschön. Wiederschauen.
Wir Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisenbank Wels.